Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Harwin Thor, der das Zentrum für Bruttonationalglück in Bhutan geleitet hat. In Bhutan ist Glück und Wohlbefinden der Gesellschaft Staatsziel. Und wir sprechen im Podcast darüber, was ist eigentlich Bruttonationalglück? Und dann interessiert mich besonders die Frage, wie lässt sich das eigentlich praktisch umsetzen und welche Erfahrungen hat Thor in Unternehmen, Städten oder sogar Kantonen gemacht, um die Prinzipien von BNG sozusagen dort anzuwenden oder umzusetzen. Und genauso interessiert mich auch, welche Bedingungen braucht es, um Glück und Wohlbefinden eigentlich zu stärken. Das alles in der Episode jetzt und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt oder eine Frage stellst, die danach noch ungeklärt ist. Lass mich einfach wissen, wie die Episode für dich war und alles Weitere findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Ja, hallo Thor, herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast.
Hallo Benny, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass du die Zeit findest. Bevor wir gleich ins Inhaltliche starten, vielleicht kannst du nochmal wiederholen, ich habe schon was im Intro dazu gesagt, aber wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Harwin Thor, das ist ein vietnamesischer Name, weil mein Vater stammt aus Vietnam, meine Mutter aus Frankreich. Ich habe einen großen Teil meines Lebens im sozialen und Feld von humanitärer Arbeit gearbeitet. Meine letzten Tätigkeiten waren im Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, war ich 7 Jahre lang als Leiter von Ausbildung und Weiterbildung, vor allem in Kriegsgebieten und Krisengebieten der Welt. Und anschließend bin ich dann nach dieser Erfahrung nach Bhutan gegangen, um die Leitung des Zentrum für Bruttonationalglück zu übernehmen. Und diese zwei Erlebnisse sind verbunden, nämlich als ich für den IKRK, also das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, gearbeitet habe, war ich, wie gesagt, viel in Kriegsgebieten und habe sehr viel Leid erlebt, sehr viel Zerstörung erlebt. Und obwohl die Arbeit des IKRK natürlich sehr gut, wichtig und hilfreich ist, war bei mir immer die Frage, kann man auch nicht nur mit den sozusagen Auswirkungen arbeiten, also die Symptome, so wie eben Kriege und Zerstörung, sondern kann man an den Ursachen arbeiten. Und mir wurde auch immer mehr klar, dass das, was ich erlebte in Kriegsgebieten wie im Nahen Osten oder in Afrika oder in Asien, waren eigentlich die Auswirkungen nicht nur von einzelnen Menschen, die irgendwie gewalttätig waren oder böse waren, sondern wirklich es systembedingt waren. Also es waren wirklich in meinen Augen systemische oder strukturellen Gewalten, die sich da auswirkten. Und so kam mir die Frage, könnte man eine Gesellschaft, könnte man Organisationen, könnte man Systeme anders gestalten, so dass sie eben mehr Glück und Wohlbefinden anstatt Leid und Zerstörung in die Welt bringen. Und so kam ich dazu, mich für Bhutan zu interessieren, weil in Bhutan der Gedanke vom Bruttonationalglück zum ersten Mal formuliert wurde. Und dann hatte ich eben die Chance, nach Bhutan zu gehen und dort 7 Jahre die Leitung des Bruttonationalglückszentrums zu übernehmen. Und jetzt bin ich seit 2018 wieder mehr nach Europa zurückgekommen. Also Europa war auch international tätig, in Vietnam zum Beispiel, aber auch viel in der Schweiz und in Deutschland. Und ich versuche eben das, was ich dort gelernt habe, in Bhutan gelernt habe, hier umzusetzen Ich habe eine Stiftung begründet, das heißt Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing, kurz ELI genannt, wo wir uns darum bemühen, eben in der Bildung, in der Wirtschaft, in Organisationen, aber auch in der Politik, die Grundgedanken vom Bruttonationalglück umzusetzen. Mhm. Außerdem bin ich verheiratet seit 49 Jahren und habe zwei Kinder und 5 Enkel. Das ist auch noch wichtig zu sagen, vielleicht.
Sehr schön. Wir wollen ja heute, oder ich möchte gerne mit dir heute darüber sprechen, wie wir eigentlich die Erkenntnisse oder Eindrücke von dem Bruttonationalglück aus Bhutan auch praktisch umsetzen können und wie das besonders auch in der Wirtschaft und in Unternehmen machbar ist, was wir davon sozusagen lernen können. Und du hast ja schon Erfahrungen damit gesammelt. Jetzt aber nochmal zurückgespult, also irgendwo müssen wir erstmal anfangen. Wozu brauchen wir ein Bruttonationalglück?
Ja, also
und was ist das genau?
Ich möchte kurz etwas zur Geschichte vom Bruttonationalglück erzählen. Und zwar, diese Erzählung hört sich wie ein Märchen an, ist aber durchaus auch Wirklichkeit. Aber nun, ich glaube, dass in Märchen ja auch sehr oft wichtige Weisheiten verborgen sind. Also in dem Fall ist mein Märchen aber eine wahre Geschichte. Und zwar, es war einmal ein junger Prinz, der lebte in einem entfernten Königreich, im Himalaya-Gebirge, und als er 17 Jahre alt war, verstarb sein Vater, der alte König, und der junge Prinz musste auf den Thron steigen. Damals war es noch eine absolute Monarchie, so dass der junge Prinz wusste, er hatte eigentlich die Macht. Und dieser junge Prinz war weise genug zu wissen, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Und schon die alten Griechen haben ja gesagt, die Weisheit fängt damit an, dass man weiß, dass man nicht weiß. Und eben dieser junge Prinz war weise in dem Sinn, dass er sich bewusst war, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Und so wanderte er 2 Jahre lang durch sein Königreich, also wanderte im eigentlichen Sinn, weil damals Anfang der 70er Jahren gab es ja kaum Straßen und kaum Fahrzeuge in Bhutan. Weil ich spreche ja von Bhutan. Und der junge Prinz verbrachte viel Zeit damit, dass er zuhörte. Und er ging von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und fragte den Leute, was erwartet ihr eigentlich von mir? Und dieses viele Zuhören war eine sehr wichtige Lehrzeit. Und ich glaube, das ist auch ein sehr bedeutsamer schon Hinweis, denn heutzutage denkt man oft, dass ein Leader, also jemand, der in Führungsposition ist, ist jemand, der viel redet und den Leuten sagt, was sie tun sollen, was ja zum Teil stimmt, aber nur zum Teil. Denn zuhören können ist ja eine ganz wichtige Eigenschaft, und dieser junge König hatte diese Eigenschaft sehr entwickelt und konnte gut zuhören, so dass er nach 2 Jahren versuchte zusammenzufassen, was wollen denn die Menschen von mir? Und als er mit seinen Ratgebern sprach, sagte er, das ist ja nicht so einfach, denn verschiedene Menschen wollen Verschiedenes. Jungen und Alten, Männer und Frauen, Stadtleute und Bauern. Wie bringt man alle diese Wünsche zu einem gemeinsamen Nenner? Und dann merkte er, was eigentlich alle Menschen wollen. Alle Menschen möchten doch glücklich sein, möchten gern, dass ihre Familie, ihre Freunde glücklich sind und möchten gern Leid vermeiden. Und so sagte er, also sollte Glück sozusagen das Hauptziel meiner Regierung sein. Und dieser Gedanke, Glück im Mittelpunkt zu stellen, kann sehr naiv klingen, etwas utopisch. Und doch ist es etwas, was eigentlich sehr tiefgründig ist. Nun war aber die Frage, wie setzt man das konkret um? Das ist ja ein ganz netter Gedanke, aber was macht man dann konkret damit als Regierung oder als Leitung von einem Unternehmen und so weiter? Und das war dann ein langer Weg, der eben in den 70er Jahren anfing und dann über Jahrzehnten weiterentwickelt wurde. Für lange Zeit war das etwas, was ganz intern in Bhutan blieb. Kaum jemand wusste was davon. Und wenn man was davon hörte, hatte man das Gefühl, na ja, das ist irgendwie so eine Träumerei in einem kleinen zurückgelegenen Königreich im Himalaya. Und das änderte sich dann in 2011, als die königliche Regierung von Bhutan an der UNO einen Vorschlag machte, eine Resolution, und sie hieß Happiness and Wellbeing towards a new development paradigm, also Glück und Wohlbefinden als neue Entwicklungsparadigma. Vielleicht muss man noch dazu sagen, im Voraus sagen, dass schon in den 70er Jahren wurde mal der junge König von einem Journalisten spöttisch gefragt in ein Interview, naja, was ist schon das Bruttoinlandsprodukt von Bhutan? Also damals sagte man eher Bruttonationalprodukt. Und der junge König antwortete, für mich ist Bruttonationalglück wichtiger als Bruttonationalprodukt. Und da wurde zum ersten Mal dieser Begriff ausgesprochen. Und was bedeutet das? Das bedeutet etwas, was gleichzeitig sehr einfach ist, aber auch sehr komplex. Das Einfache ist zu sagen, was ist das Ziel der Entwicklung? Was ist das Ziel des Fortschrittes? Was ist das Ziel der Modernisierung und so weiter? Das Ziel sollte doch sein, das Wohlbefinden der Gesamtbevölkerung zu steigern. Also dass eben das Glück und Wohlbefinden aller Menschen, aber darüber hinaus auch alle Lebensformen. Denn wenn wir unsere Umwelt zerstören, dann wird es ja sowieso kein Glück geben. Also die Idee, der Grundgedanke ist relativ einfach. Glück und Wohlbefinden sollten das höchste Ziel, das oberste Ziel sein. Und alles andere, wie wirtschaftliche Entwicklung, technologische Entwicklung und so weiter, sollten Mittel zum Zweck sein und nicht für sich Ziele sein. Gut, das ist ja einfach gesagt und das klingt, glaube ich, recht vernünftig. Wenn man sich aber heute die Gesellschaft anschaut, dann ist es nicht der Fall, sondern meistens wird eben zum Beispiel wirtschaftlicher Wachstum als oberster Ziel angesehen. Und das drückt sich damit aus, dass wirtschaftlicher Wachstum, also PIB-Messungen, also Bruttoinlandsprodukt-Messungen, BIP, ist ja die Zahl, die am stärksten, also am wichtigsten angesehen wird als die wichtigste Zahl. Und das, was man misst, ist sehr wichtig. Was man zählt, zählt. Denn das bedeutet, man richtet seine Aufmerksamkeit auf die Elemente, diejenigen Elemente, die man misst, die man zählt. Und wenn man in erster Linie wirtschaftlicher Wachstum zählt, dann sind alle Entscheidungen, die man als Regierung oder als Unternehmen trifft, sie richten sich nach dieser Frage, was wird eben das Profit oder eben das Bruttoinlandsprodukt steigern. Wenn man sagt, Glück und Wohlbefinden sind das höchste Ziel, dann heißt es ja nicht, dass Wirtschaft nicht mehr wichtig ist, aber Wirtschaft ist im Dienste von etwas anderem, und zwar im Dienste von Wohlbefinden der Menschen und von aller Lebewesen. Das ist die Umkehrung. Und das ist der Grund, warum dann, nachdem eben dieser Ziel genannt wurde, dann Bhutan auch einen Index entwickelte, denn Bruttoinlandsprodukt ist ja ein Messinstrument und man kann ja nicht ein Messinstrument durch ein Ideal ersetzen, man muss es durch ein anderes Messinstrument ersetzen. Und so entstand das Bruttonationalglücksindex, das versucht eben die Entwicklung eines Landes oder auch einer Stadt oder einer Region, aber auch einer Organisation oder eines Unternehmens danach zu messen, wie es eben dazu beiträgt, Glück und Wohlbefinden zu steigern oder im Gegensatz eben zu mindern. Und sind die wirtschaftlichen Indikatoren nur Teilindikatoren eines größeren Ganzen, was eben sich auf das Wohlbefinden aller konzentriert.
Ja, jetzt hast du schon einiges angesprochen. Also ich glaube, Otto Schama hat mal gesagt, die Aufgabe von Führung ist, Fokus auch zu lenken oder zu navigieren. Und Jetzt hast du natürlich gesagt, mit den Zielen oder mit der Vision lenken wir eben die Aufmerksamkeit auf etwas. Und das verändert dann im Anschluss auch, was wir messen sollten, damit wir merken, wir sind auf dem richtigen Weg hin zu dieser Vision. Jetzt hast du gleichzeitig gesagt, wir wollen Glück und Wohlbefinden der Gesellschaft an höchste Stelle stellen. Jetzt meinst du ja damit nicht einfach, wir wollen alle, dass alle glücklich sind und einfach gerade mal einen Glücksmoment haben, sondern du gehst ja eigentlich darauf ein, dass man die richtigen Bedingungen schafft und nicht den anderen vorwegnimmt, was jetzt eigentlich bedeutet, glücklich zu sein. Kannst du das nochmal ausführen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sehr oft gestellt wird und berechtigterweise, nicht wahr, dass die Menschen sagen, also Glück messen zu wollen, es macht doch keinen Sinn, Glück ist etwas sehr Persönliches, es ist für jeden Menschen anders und ich möchte ja nicht, dass mein Unternehmen oder gar die Regierung sich da reinmischt und mir sagt, was mich glücklich machen soll. Das ist natürlich sehr, sehr selbstverständlich. Also das ist ein sehr berechtigter Einwand. Solange man sich nicht klar darüber wird, was man unter Glück im Zusammenhang von Bruttonationalglück meint. Also in diesem Zusammenhang bedeutet Glück nicht, also es gibt zwei Grundbegriffe für Glück. Gell? Das eine ist aus der klassischen Philosophie, aus der griechischen Philosophie. Das eine ist Hedonismus, also das ist, das hat mit Glückserlebnisse kurzfristige Glückselemente zu tun, wie zum Beispiel ein gutes Essen oder ein schöner Spaziergang oder irgend, also was mir halt gerade Spaß macht oder das hat mehr mit Pleasure, mit Lust zu tun, nicht wahr? Und das ist ja selbstverständlich so, dass es jedem Menschen freistehen soll, was ihm Spaß macht, was er gerne macht, was angenehm ist und wo er oder sie eben seine Freude findet. Und das sollte ja niemanden sozusagen von außen geleitet werden. Das ist selbstverständlich. Und diese Glücksmomente sind selbstverständlich vorübergehend, kurzlebig, so wie unsere Gefühle, ja, also jetzt freudig sein oder traurig sein, das sind so vorübergehende Erlebnisse, die innerhalb von einem Tag mehrmals wechseln können und wo es natürlich keine soziale Aufgabe ist, sich da reinzumischen. Das ist eben Hedonia, also Hedonismus, also angenehme Erlebnisse. Das andere ist, was die alten Griechen Eudaimonia nannten, also das kommt von Dämon. Dämon ist ja nicht ein Dämon, sondern es ist das wahre Selbst, das höchste, unser höchstes Potenzial. Und Eu bedeutet in Harmonie leben oder schön, Harmonie, Schönheit. Das heißt, in Harmonie leben mit seinem höchstes Potenzial sozusagen. Also ein gutes, sinnvolles, erfülltes Leben führen. Das ist Eudaimonia. Das ist das Glück, von dem wir reden, also nicht vorübergehende Empfindungen, das ist persönliche Verantwortung, sondern wir reden von zweierlei. Einerseits, was sind die optimale Bedingungen, sozial, wirtschaftlich, politische, ökologische Bedingungen, die den Menschen ermöglichen, möglich ein gutes, erfülltes Leben zu führen. Das ist der eine. Also es sind sozial, politisch, wirtschaftlich, ökologische Bedingungen. Was der Mensch damit macht, liegt natürlich in der eigenen Freiheit. Das sind die äußeren Bedingungen. Und das andere sind, was wir die inneren Bedingungen oder Glückskompetenzen nennen. Das heißt, was sind die innere Haltungen und wie kann man sich selber schulen, um eben die positive Elemente in einem selber zu kräftigen und lernen, mit eben schwierige, schmerzhafte, negative Erlebnisse, Empfindungen und so weiter umzugehen. Also das sind wirklich die zwei Seiten vom Bruttonationalglück. Einerseits äußere, soziale, strukturellen, systemische Bedingungen zu schaffen und andererseits einen inneren Weg des Wandelns zu gehen, was natürlich in der Schule anfangen sollte, also mit der Bildung zu tun hat. Wie kann der Mensch sich selber stärken und so verwandeln und so trainieren, möchte ich fast sagen, den Geist trainieren, so dass man eben die positiven Seiten in sich selber stärken kann und lernen kann, mit eben schwieriger Erlebnisse umzugehen.
Genau, also in deinem neueren Buch, Der Glücksstandard, schreibst du ja davon, dass es genau, also auch sozusagen der Kontakt mit dem eigentlichen wahren Selbst ist, auch Achtsamkeit und Körperwahrnehmung. Du gibst sogar Übungen an die Hand, wie man genau diese Themen angeht, also die inneren Bedingungen. Und dann sagst du gleichzeitig, ist es eben auch die Selbstfürsorge und die Fürsorge für den Planeten und für die sozialen und politischen Bedingungen. Mal ein bisschen reingezoomt bei Bruttonationalglück. Also du hast gesagt, das Bruttoinlandsprodukt geht hoch, auch bei Dingen, die nicht unbedingt für das Gemeinwohl dienlich sind. Also ich habe irgendwann mal verstanden, dass wenn ein großer Unfall auf der Autobahn ist, das BIP eigentlich steigt, obwohl vielleicht sogar Menschen gestorben sind, weil jetzt der Krankenwagen kommt, vielleicht neue Autos gebaut werden, die dann später verkauft werden, das Beerdigungsunternehmen kommt, die Straße wird abgesperrt, die Autos stehen im Stau, der Tank wird trotzdem gebraucht. Also so erstmal so ein verrücktes Beispiel. Aber wir messen, also was wir am Ende des Jahres dann sagen, das BIP ist gesteigert, hat eigentlich nicht unbedingt eine qualitative Aussage darüber, ob wir jetzt eine gerechtere, sozial miteinander bessere, ökologisch sinnvollere Gesellschaft sind. Und das ist sozusagen die Kehrtwende, auch bei dem Prinz, von dem du erzählt hast, und später dann König, das hat ihn da bewegt. Und dann wurde ja über Jahre hinweg ein System entwickelt, auch ein Messsystem, auch gewisse Grundannahmen, Grundsäulen, auf dem dann dieses Gesamtkonzept Bruttonationalglück steht. Möchtest du dazu nochmal was sagen?
Ja, also das, was du erwähnt hast, ist natürlich ganz wichtig. Das sind zwei Elemente dabei hervorzuheben, mit der Unzulänglichkeit vom Bruttoinlandsprodukt. Das eine ist, wie du gesagt hast, wenn etwas geschieht, was das Bruttoinlandsprodukt steigt, kann es entweder positive oder negative Auswirkungen haben. Aber die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts an für sich sagt nichts aus darüber, ob es eben positive oder negative Auswirkungen hat. Also was ich sagen will damit ist zum Beispiel, wenn es mehr Kriege gibt, dann sind die Länder, die Waffen herstellen, haben natürlich Gelegenheit, mehr Waffen zu verkaufen und ihr Bruttoinlandsprodukt steigt. Das ist der Fall für Deutschland, Frankreich, Amerika, Israel und so weiter und so weiter, nicht wahr? Aber wir wissen trotzdem, dass Kriege an für sich etwas, was das Wohlbefinden der Menschheit sehr schadet. Aber wenn man zum Beispiel mehr in Erziehung und Gesundheitswesen investiert, und dass das gut gemacht wird, das kann auch das Bruttoinlandsprodukt steigern, aber die Konsequenzen sind positiv. Also es ist so, das Bruttoinlandsprodukt kann entweder, die Steigerung kann entweder positiv oder negativ sein, aber das kann man nicht ersehen von der Steigerung allein. Man muss das dann sehen können, was ja allgemein nicht gemacht wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sehr vieles, was nicht gemessen wird, ist sehr wichtig für unser Wohlbefinden. Also sagen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn ich mir Zeit nehme, um einen Freund zuzuhören, der Sorgen hat, das ist vom PIB, also vom Bruttoinlandsprodukt aus gesehen, Zeitverlust, weil ich nicht arbeite und daher nichts produziere. Für meinen Freund ist es aber wichtig und vielleicht ist es auch für mich wichtig und unsere Freundschaft wird gestärkt. Und das für uns beide kann es vielleicht unseren Wohlbefinden steigern. Habe ich aber keine Freunde, wenn ich ein Problem habe, muss ich unbedingt einen Psychologe oder einen Psychotherapeut besuchen und ich muss ihn oder sie dafür zahlen. Das ist für Bruttoinlandsprodukt besser, wenn ich keine Freunde habe. Aber für mich ist es besser, wenn ich Freunde habe. Das ist selbstverständlich, gell? Genauso, wenn eine Familie sich entscheidet, etwas weniger zu arbeiten, um mehr Zeit für die Kinder zu haben, für Inlandsprodukte ist es schlecht, für die Familie aber wahrscheinlich gut. und so weiter und so weiter. Man könnte das also ins Unendliche weiter. Aber das sind die zwei Elemente. Ja? Bruttoinlandsprodukt allein. Einerseits misst als positiv Elemente, die eigentlich negativ sind im Sinn vom Glück und Wohlbefinden und vergisst zu messen viele, viele Elemente, die sehr wichtig sind für das Wohlbefinden, aber dadurch, dass sie nicht mit finanziellen Transaktionen verbunden sind, eben nicht gemessen werden, vergessen werden. Und das heißt, man muss beides tun. Man muss unterscheiden bei Steigerung vom Bruttoinlandsprodukt, ob die Konsequenzen positiv oder negativ sind. Also man müsste anders beurteilen, ob was man hergestellt hat, wie zum Beispiel Waffen sind oder Medikamente sind. Das sollte nicht gleich bewertet werden. Und andererseits müsste man mit einbeziehen, zum Beispiel die Zeit, die verwendet wird für sozial wichtige Tätigkeiten, die aber nicht mit wirtschaftlichen Transaktionen zu tun haben. Das sind zwei Elemente, die uns helfen zu verstehen, warum wir ein ganzheitlicheres Messsystem brauchen, als das Bruttoinlandsprodukt ist. Und um das zu tun, haben wir, wie du es kurz erwähnt hast, erst einmal vier Säulen. Also die vier Säulen vom Bruttoinlandsprodukt, vom Bruttonationalglück. Die erste Säule ist ökologische Säule, also alle Handlungen, Tätigkeiten, Entscheidungen sollten gemessen werden nach ihrer Wirkung auf Umwelt und Planeten, denn das ist ja die Grundlage alles Lebens und aller Gesellschaft und aller Lebensformen. So, das heißt, alle Tätigkeiten, die Umwelt, Natur und Planeten schädigen, sollten als Minus gerechnet werden, auch wenn sie Profit bringen. Gegen alle Tätigkeiten und Handlungen und Entscheidungen, die Gesundheit des Planeten steigern, sollten als Plus gerechnet werden, auch wenn sie wenig bringen. Wenn man das tun würde, würde man zum Beispiel sehen, dass biologische oder biologisch-dynamische Landwirtschaft im Grunde genommen viel, viel billiger ist als industrielle. Landwirtschaft, nicht wahr? Die scheinbar billiger ist, aber nur, weil man es falsch rechnet. So, die erste Säule ist eben Umwelt und Planeten. Die zweite Säule ist Kultur. Und es ist ja so, dass in der modernen Gesellschaft ist Kultur so eine Art Subsystem vom Wirtschaftssystem. Und deswegen ist die Tendenz, dass die Kultur sich ärmer wird, weil nur der Teil der Kultur, die Geld bringt, wird wirklich geschätzt. Aber nicht mal, aber unter Kultur verstehe ich sowohl Wissenschaft und Forschung wie auch Kunst und Kreativität und so weiter, aber auch Spiritualität. Und diese drei Elemente, Kunst, Wissenschaft und Spiritualität, sind ja wirklich der Ort sozusagen, wo die Menschen ihre Kreativität, sich weiterentwickeln, innovieren, also dass Innovation herkommt und auch letzten Endes die ganze Lebensfreude herkommt. Ja. Das sollte wirklich als ein selbstständiges Gebiet geschätzt werden und auch bewertet werden und nicht als ein Subsystem der Wirtschaft. Und das Dritte ist eben schon Wirtschaft, weil das natürlich eine große Rolle spielt. Wir müssen ja sicher sein, dass die berechtigten Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden können. Und dafür brauchen wir natürlich eine gute und starke Wirtschaft. Aber diese Wirtschaft sollte zwei Qualitäten haben. Sie sollte gerecht sein. Also die Verteilung heutzutage ist ja das große Problem. Wir sind ja nie so reich gewesen als Menschheit wie heute. Aber die Verteilung ist so unglaublich ungerecht, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen verhungern. Und nicht, weil wir nicht genug haben, sondern nur, weil es so ungerecht verteilt ist. Also die Wirtschaft ist wichtig, aber ihr Wachstum sollte eben Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit mit einbeziehen. Das bedeutet, was ist die Wirkung auf die kommenden Generationen? Und das ist genau das, was zum Beispiel in Wales getan wurde. Da wurde ein Gesetz gewählt, das heißt Future Generation, the Wellbeing of Future Generation Act, also das Wohlbefinden der zukünftigen Generation. Das heißt, alle Entscheidungen, die von der Regierung von Wales getan gemacht werden sollen, mit einbeziehen, was die Wirkung sein wird für zukünftigen Generationen. Also eine Wirtschaft, die das mit einbezieht, ist eine nachhaltige Wirtschaft im eigentlichen Sinn. Und dann die vierte Säule ist eben politische Gerechtigkeit, also nicht politische Gleichheit, also gute Regierung. Ja, und das ist natürlich ein sehr komplexes Gebiet, aber ganz einfach gesagt, zusammengefasst kann man sagen, ist das höchste Ziel der Regierung und der Machthabern sozusagen eben das Glück und Wohlbefinden aller und nicht eben kurzfristige Sonderinteresse, was leider zu oft der Fall ist. Das sind so die vier Grundsäulen, die dann ein Bruttonationalglück-Strategie zugrunde liegen.
Genau, und auf diesen vier Säulen gibt es dann 9 Domänen, also und dann nochmal 33 Indikatoren, an denen man messen kann, also ob es in diesen verschiedenen Domänen im Sinne des Bruttonationalglücks vorangeht oder eben nicht. Also ich nenne jetzt einfach mal diese 9 Domänen, weil sie mir selbst auch geholfen haben, um es besser zu verstehen. Also psychologisches Wohlbefinden, Gesundheit, Zeitnutzung, Bildung, kulturelle Resilienz, gute Regierung, hast du schon genannt, Gemeinschaftsvitalität, Diversität, also ökologische Diversität und Resilienz. Und dann der Lebensstandard hast du auch erwähnt mit sozusagen den grundlegenden Einkommenssituationen und wie die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt werden können. Das heißt, wenn man jetzt mal so in die Nachhaltigkeitsszene guckt, wo ja sicherlich auch das Bruttonationalglück, das Konzept auch verortet werden kann, genauso wie Gemeinwohlökonomie oder B Corp aus den USA oder andere Nachhaltigkeitsstandards, versucht ja jetzt das BNG sehr ganzheitlich drauf zu gucken. Also es gibt die individuelle Ebene, es gibt auch die kulturelle, soziale Ebene mit Bildung und Kultur, also und eben auch die ökologische. Hast du, als du das kennengelernt hast oder auch angewendet hast dann oder begleitet hast, hast du gemerkt, dass da wirklich was Neuartiges, anderes drinne steckt?
Und zwar von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus. Also du hast erwähnt, es gibt eben diese 9 Gebiete, 9 Domains und dann gibt es eben Indikatoren und Variablen und so weiter. Aber wenn wir das anwenden, zum Beispiel in ein Unternehmen, weil wir wollten ja ein bisschen von Umsetzung in der Wirtschaft heute sprechen, nicht wahr? Es ist nicht so, dass ich mit einer fertige Schablone komme, wo die Indikatoren festgelegt sind. Es gibt, und das findet man in meinem Buch, sozusagen Vorschläge, es gibt eine Umsetzung diese Indikatoren wurden ja zuerst für ein Land ausgearbeitet, ja, um den Fortschritt eines Landes zu bemessen. Aber wir haben das auch umgearbeitet, damit man das für ein Unternehmen verwenden kann. Und ich habe in meinem Buch ein Kapitel, wo ich darlege, wie Beispiele, wie man diese Indikatoren für ein Unternehmen anwenden kann. Aber es ist nicht so, der Prozess ist nicht so, dass jetzt ein Consultant von außen kommt und einfach so eine Art Forschung macht.
Konzept.
Ja, und diese ganzen Indikatoren dann einfach misst und einen Note gibt oder so. Sondern der Prozess besteht darin, dass man mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also und zwar nicht nur die Führungskräfte, sondern auch wirklich mit, also sehr viel breiter, Workshops macht, wo man anhand der 9 Gebieten Indikatoren ausarbeitet, die für diese Menschen in diesem Kontext relevant sind. Also es ist nicht nur, dass man schaut, inwiefern passt man den Unternehmen eine vorgeschriebene Schablone an, ja, sondern wie kommt man als Gemeinschaft dazu, neue Indikatoren zu entwickeln, die unserer Mission, unseren Wert und unserem besonderen Kontext entsprechen, so dass die Menschen innerlich damit verbunden sind. Denn wiederum ist es wichtig, bei Bruttonationalglück zu betonen, dass es geht nicht nur um strukturelle, es geht auch um innere Verwandlung. Und damit die Menschen diese strukturellen Veränderungen innerlich begleiten können, müssen sie daran teilhaben, wie man das tut. Wenn da nur die Führung sagt, okay, wir werden 9 Indikatoren haben, wir messen, das sind die Resultate, für die meisten Leute, das bedeutet so gut wie nichts. Wer interessiert sich schon für statistische Messungen heutzutage? Nicht wahr? So gut wie niemand. Nicht wahr? Aber wenn die Menschen mitbeteiligt wurden, wenn man ihnen sagt zum Beispiel, okay, Bildung, was sind die Elemente der Bildung, die für euch wichtig sind in dem Unternehmen? Was sind die Fortbildungskurse, die nötig wären? Was habt ihr das Gefühl, dass ihr lebenslang lernen könnt in diesem Unternehmen? Was lernt ihr? Was und so weiter und so weiter. Ja? Oder Gesundheit. Was sind die Stressfaktoren für Sie? Was sind die Gefahren in diesem Beruf? Was sind die Elemente, die das physische und psychische Wohlbefinden stärken würde? Und die Menschen können sich beteiligen und selber Indikatoren festlegen, dann bedeuten die Indikatoren etwas. Und dann, wenn man dann die Entwicklung des Unternehmens misst, dann bedeutet etwas, wenn sich das verbessert hat oder wenn es schlechter geworden ist. Und das ist nicht nur irgendeine Zahl, die von irgendeinem statistischen Department kommt, die kein Mensch interessiert. Also es geht nicht nur darum, dass man ganzheitlich misst, das ist natürlich sehr wichtig, aber der Prozess, der dazu führt, ist von größter Bedeutung, damit es tatsächlich ein Bewusstseinswandel mit sich bringt und nicht nur ein statistische Änderung bringt.
Also wenn wir bei Kurswechsel Kultur, also Organisationen in der Kulturentwicklung begleiten, geht es ja auch ganz oft genau darum, dass man eben nicht von, sagen wir mal, Punkt X nach Punkt Y, wo man hin will, einfach so eine Linie zieht und sagt, jo, wir machen jetzt das neue System und wir haben es total erkannt, sondern natürlich immer eher erstmal so einen tieferen Prozess eingehen muss, um auch wirklich die Haltung dahinter, hinter der neuen Herangehensweise vielleicht zu verstehen, vielleicht auch selber zu verkörpern später. Du hast ja jetzt in der praktischen Umsetzung von dem BNG sehr viel Erfahrung sowohl auf der individuellen Ebene, du schreibst und berichtest von der Ebene auf, also wie man auch eine Familie in diesem Sinne entwickeln kann oder seine eigene Familie da dementsprechend hinführen kann, aber auch im Bereich Bildung, du hast das große Projekt Happy Schools in Vietnam mit begleitet oder initiiert. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal auf das Thema Wirtschaft gucken. Du hast auch ein paar Organisationen, Unternehmen schon begleitet. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also wie kommt die Anfrage rein und wie gehst du dann damit um? Oder was sind die ersten Schritte? Was sind dann, wie lange dauert so ein Prozess? Vielleicht einfach mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung sprechen.
Ja, also es war ja immer so, dass die Anfrage an mir gekommen sind. Also ich habe nicht versucht, irgendwie Klienten zu suchen oder habe nicht.
Du hast keine Kaltakquise gemacht.
Nee, keine Marketingkampagne oder so, sondern es waren immer Anfragen, die zu mir gekommen sind. Und das hing damit zusammen, dass ich das Zentrum für Bruttonationalglück leitete. Also daher Leute, die sich dafür interessiert haben, haben sich an uns gewendet. Und der Prozess, wir haben immer, und das ist immer noch so in unserem ELI, also Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing, das funktioniert genauso. Wenn wir eine Anfrage bekommen, verwenden wir eine Zeit immer, um uns gegenseitig kennenzulernen, weil wir uns sicher sein wollen, dass es nicht so eine Art Greenwashing oder sowas ist, also irgendwie so eine Marketingkampagne ist von irgendeinem Unternehmen, was irgendwie seinen Ruf verbessern soll, möchte, aber nicht eine echte Verwandlung durchmachen will. Und wir machen das bewusst immer kostenfrei, damit nicht da schon eine finanzielle Transaktion entsteht, sondern dass man, wie ich habe zum Beispiel mit einer großen Energiefirma in Thailand 3 Monate lang ohne etwas zu bekommen, eine Vorarbeit geleistet, weil ich wollte nicht in einer Abhängigkeitssituation sein, weil irgendwie die Zahlen gut, also ist dann schwer Nein zu sagen oder so, ja, sonst wirklich auf der Ebene, dass man wirklich Gespräche führt, dass man verschiedene Leute begegnet, dass man versteht, wie das Unternehmen funktioniert und dass man spürt, ja, das ist ein echter Wille. Gut, das ist die Voraussetzung. Dann, wenn man spürt, von beiden Seiten ist der Wille da. So, wir stellen auch sehr genau dar, was wir vorhaben, und die müssen das wirklich wollen. Und wenn das dann soweit ist, dass man sagt, ja, wir sind einverstanden und wir unterschreiben einen Vertrag, dass wir zusammenarbeiten werden. Der erste Vertrag geht meistens auf 3 Jahre, weil 3 Jahre dauert es schon, um diese Umsetzung zu machen. Und es kann verlängert werden, aber viel kürzer ist es meistens nicht. Und dann gibt es verschiedene Eingangspunkte. Und die können entweder, man kann entweder mit dem einen oder mit anderen oder gleichzeitig diese Ansätze nehmen. Und ich habe Erfahrungen gemacht mit verschiedensten Ansätzen. Also ich sag mal die 3 Gebiete, die in Frage kommen, und die Reihenfolge ist offen. Ein Ansatz kann sein, dass man schnell mit neuen Messinstrumenten, neue Messungen, also dass man zunächst mal wirklich diese Indikatoren sich ausarbeiten möchte, damit man der Ist-Zustand des Unternehmens vom Gesichtspunkt des Bruttonationalglück messen möchte. Der Beispiel dafür ist zum Beispiel, wir arbeiten jetzt mit einem Unternehmen, das eine Restaurantkette in Vietnam hat, also mittlere Größe, etwas 1500 Mitarbeiterinnen oder so. Und sie haben eigene Bauernhöfe und Restaurants und so weiter. Und sie haben sich entschieden damit, dass sie eben diese zuerst die Messungen machen wollen. Und wir haben sie geholfen, eben diese Messinstrumente entstehen zu lassen. Und wir haben jetzt gerade die Resultate bekommen von der ersten Survey, also wo sie dann ein
Umfrage.
Ziemlich klares Bild bekommen haben, der Zustand des Unternehmens. Das ist eine Ansatzmöglichkeit, also dass man mit mehr diesen Index anfängt. Eine andere Ansatzmöglichkeit, und das haben wir gemacht zum Beispiel mit die größte Schuhfirma in Vietnam, die heißt Pitis, das sind 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 25 Millionen Paar Schuhe pro Jahr, so ein großes Unternehmen, relativ Unternehmen.
Viele Schuhe.
Und sie wollten den Ansatz machen, die innere Einstellung, also mehr die Glückskompetenzen zu schulen. Und da haben wir zweierlei gemacht. Wir haben eine Art Lehrgang, das sind 3 Modulen über ein Jahr verteilt, für quer durch das Unternehmen auf verschiedensten hierarchischen Ebene. Und das heißt GNH Ambassadors, also Bruttonationalglücksbotschafter. Das sind 3 Module. Das erste Modul ist eben mit sich selber in Einklang leben, also Selbstfürsorge, Achtsamkeit, wie geht man mit schwierigen Emotionen, wie hat man ein gesundes Lebenshygiene, physisch, psychisch und so weiter, Selbstfürsorge. Das zweite Modul ist Kommunikation, also Fürsorge für die anderen. Das ist Kommunikation, Mediation, Zuhören lernen, gewaltfreie Kommunikation und so weiter, also mehr die soziale Dimension pflegen. Und das dritte ist Fürsorge für die Umwelt. Das ist, wie können wir als Unternehmen ökologischer wirtschaften. Ja, das sind die 3 Module. Und wir haben jeweils etwa 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Modul. Und die gehen durch ein Jahr einen Prozess durch. Sie haben immer ein Modul, dann umsetzen, dann ein Trimester später, 2. Modul umsetzen und so weiter. Und gleichzeitig arbeiten wir mit Management. Und das ist ein Managementkurs, ja, weil es ist wichtig, dass die Managementkultur im Einklang ist mit diesen Werten. Denn wenn man sagt, man will Glück und Wohlbefinden im Unternehmen fördern, aber man hat dann Manager, die ihre Teams misshandeln und sehr viel Stress und sehr unmenschlich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, dann hat das Ganze natürlich überhaupt keine Glaubwürdigkeit. Also es ist ganz wichtig, dass da vom Top-Management ausgehend eine wirklich menschengerechte Management-Kultur im Sinne von, was man heute Resonant-Management nennt, also ein Management, was aufgebaut ist auf sozialen und emotionalen Intelligenz, auf Mitgefühl, auf Zuhören können und so weiter und so weiter. Und wir haben dann so einen 12-monatigen Kurs mit monatlicher, zurzeit machen wir das über Zoom, weil eben wegen Covid können wir nicht zusammen sein. Wir machen jeden Monat, haben wir 2 Stunden, wo wir ein bestimmtes Gebiet vorstellen, wie zum Beispiel, was ist Empathie im Unternehmen und wie können wir empathische Manager werden und dann setzen gleich die Leute um und dann treffen uns wieder und wir kriegen ihre Feedbacks, das hat funktioniert, das nicht, wie kann man das anders machen und so weiter. Also das ist ein Prozess über ein Jahr.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, also, dass du nicht irgendwie jetzt die Werte da oben hinschreibst mit Empathie und irgendwie Mitgefühl und dann sagst, jetzt macht mal, sondern eher in einen Prozess des Übens gehst und eher den Leuten ermöglicht, selbst Experimente zu machen in ihrem eigenen Kontext, damit sie dann neue Erfahrungen sammeln und dadurch eventuell sich auch diese neuen Werte vielleicht manifestieren können, weil das ist ja die Krux an Kulturentwicklung, dass man eben, wenn man neue Werte einfordert, wahrscheinlich eher Heuchelei bekommt, wenn man keinen Prozess dabei irgendwie dabei hat. Ist das richtig?
Ja, genau, absolut. Und deswegen ist es eben einjähriger Prozess. Das ist nicht irgendwie so eine, ja, dass man da irgendwie...
Ein Training und dann ein Wochenende Workshop und dann zurück.
Das ist ein einjähriger Prozess, wo die Leute eine innere Verwandlung durchmachen und dann auch ihre Grenzen kommen und Probleme finden und auch dann wirklich konzeptualisieren müssen, auch kulturell und also national, ja, das ist ja in Vietnam und das ist eine bestimmte Art von Industrie, ja, das ist ja Produktion, Fabriken und so weiter. Und also das ist ganz je nach Industriebranche sehr verschieden. Gell? Das muss wirklich sehr kontextualisiert werden, deswegen muss man sich wirklich die Zeit nehmen, weil wiederum, es geht um Empowerment, ja, dass die Leute das verinnerlicht haben und dass sie zum Eigen gemacht haben, nicht irgendwie nur von der Generaldirektion gefordert wird. Ja.
Genau.
Das ist der zweite Weg, ja, dass ein Unternehmen sich entscheidet, mehr auf ihre, sagen wir, sozialen, menschlichen Kompetenzen zu beginnen, ja, also mehr von innen her. Und daraus dann eben neue Messinstrumente später dann. Das ist bei BDC, jetzt haben wir gerade angefangen, wir haben jetzt schon 2 Jahre gemacht, wir sind im dritten Jahr und jetzt fangen wir erst an mit eben die Indikatoren zu gestalten, weil die Leute jetzt viel mehr in der Lage sind, Indikatoren selber zu finden, weil sie eben diesen Training sozusagen durchgemacht haben. Und eine dritte Möglichkeit, und das ist so arbeiten wir jetzt gerade mit einem Unternehmen in der Schweiz, in Genf. Das ist ein Unternehmen, was Energie und Internet und Wasserversorgung und Müllversorgung macht für das ganze Kanton Genf. Das heißt SIG, das heißt Service Industriel de Genève. Und die machen beides gleichzeitig. Also einerseits, wir haben mit der Management School an der Genfer Uni einen einjährigen Kurs aufgemacht und sie schicken ihre Managers an diesen Kurs an der Uni, die wir dann geben. Und gleichzeitig arbeiten wir mit der Generaldirektion an eben Messinstrumente und Strukturen, Änderungen und so. Also die haben sich entschieden, beides gleichzeitig zu machen. Also das sind die drei Möglichkeiten. Entweder zuerst das Strukturelle, und dann aus der neuen Struktur heraus sehen, wie man dann die innere Haltung allmählich weiterentwickelt. Oder man fängt von innen her sozusagen, also zuerst wirklich mehr sozial, emotionalen Kompetenzen und so weiter zu entwickeln und die Managementkultur zu ändern. Oder man macht beides gleichzeitig. Und in alle drei Fälle dauert der Prozess etwa 3 Jahre, bis das so sozusagen im Unternehmen eine neue Gestaltung, eine neue Kultur sich wirklich installiert hat, sozusagen.
Ja, verstehe. In deinem Buch schreibst du davon, dass 2 Punkte auf diesem Weg dann sichtbar werden. Also einmal sagst du, wird das Stakeholder-Wohl, also nicht das Shareholder-Wohl, sondern das Stakeholder-Wohl kommt mehr in den Fokus oder man hat es mehr im Auge. Und zur anderen Seite sagst du, es gibt die Frage, wie kann eigentlich die Vision und Mission des Unternehmens aus Sicht dieses neuen ökonomischen Paradigmas, nämlich BNG, definiert werden? Und also genau, da sprichst du ja auch über Bgrim aus Thailand, eben dieser relativ großen industriellen Firma, habe ich richtig verstanden, glaube ich. Ja. Jetzt hast du es schon so ein bisschen angedeutet, aber wie funktioniert das, dass ihr da eine neue Vision entwickelt habt und du dir jetzt gerade sicher sein kannst, Frage, bist du dir sicher, dass das nicht nur so ein Slogan bleibt, sondern dass es tatsächlich in die Umsetzung kommt und auch irgendwie von den Mitarbeitern dann im Endeffekt in der Wertschöpfung berücksichtigt wird oder vielleicht sogar zu einem Art Mindset-Shift gekommen ist? Wie guckst du da drauf?
Ja, auch das ist ein interessantes Beispiel. Bei Big Grimm war das so, dass das war der Inhaber eigentlich, weil das war, als ich anfing bei Big Grimm, war es noch ein Familienunternehmen. Inzwischen ist es an der Börse gegangen, aber das war noch ein Familienunternehmen. Und diese Familie, also der Inhaber und seine Tochter, die waren auch er war der Präsident und sie war die HR-Direktorin des Gesamtkonzerns. Das war ihr Anliegen, Bruttonationalglück in ihre Firma, in ihre Familienfirma sozusagen einzuführen. Also man muss sich das als eine sehr große Firma vorstellen. Ja, das sind so etwa 2 Milliarden Dollar Umsatz oder so. Das ist, die haben Energie und Transport.
Bisschen größer.
Ja, und Hotels und alles Mögliche. Das ist eine sehr, sehr große Firma. Und sie sind von der Mission ausgegangen, weil es war, für sie war es wichtig, dass sie sich, dass die Vision und Mission geklärt wird und dann von dieser Vision und Mission her dann sozusagen herzuleiten eben die Messinstrumente, die Indikatoren, die Managementkultur und so weiter und so weiter. Also das ging sozusagen von oben top down, ja. Weil sie als Inhaber eben es ihnen am Herzen lag, dass sie eine Mission und Vision hatten, die ihre eigenen Werte wirklich entsprach. Wogegen bei Bitis zum Beispiel haben wir noch überhaupt nicht mit der Vision und Mission gearbeitet, sondern wir sagen, wir arbeiten sozusagen bottom-up. Ja? Wir arbeiten mit der Mitarbeiterschaft, wir arbeiten mit den Managers und so weiter. Und daraus hoffen wir, dass nach 3 Jahren eine neue Vision und Mission sich sozusagen herauskristallisieren wird, so emerge. Mhm. Ja? Also nicht zuerst die Mission festlegen und versuchen, das umzusetzen, sondern wirklich von innen her sozusagen einen Prozess machen und daraus sehen, okay, wie können wir daraus unsere Mission und Vision neu formulieren. Sie haben natürlich eine, hat nicht so viel zu tun mit BNG zu sein. Also wie gesagt, man kann 2 Wege gehen. Mhm. Ich glaube, am besten ist, wenn die 2 Wege gleichzeitig gemacht werden. Ja, denn nur top-down funktioniert nicht, weil die Gefahr ist, dass die Mitarbeiterschaft dann eigentlich nicht viel damit zu tun hat. Das ist irgendeine Idee, die von dem Direktoren kommt und so, aber das hat nicht viel mit mir zu tun. Oder es wird auch erzwungen und das hat man ja nicht so gern. Also nur top-down ist nicht so sinnvoll, aber nur bottom-up funktioniert auch nicht, denn im letzten Endes muss ja das Top-Management das wollen. Wenn man noch die besten Ideen und Impulse hat, wenn das Top-Management aber letzten Endes sagt, gut, okay, Leute, sehr schön, alles nett, aber jetzt geht es darum, mehr Profit zu machen, dann geht alles verloren. Gell? Also man muss in meinen Augen wirklich den richtigen Gleichgewicht haben zwischen Top-Down und Bottom-Up, damit es wirklich erfolgreich werden kann und damit es eben, was du angedeutet hast, nicht nur eben ein Slogan ist oder in irgend so eine Marketingkampagne, sondern dass es wirklich einen Kulturwandel im Unternehmen bringt. Wichtig ist dabei, dass man, und das hat man bei Bitis gesehen, dass man, wenn man anfängt, wo man mir sehr grundlegende Sachen anfängt, aber gleich auch sehr konkrete Sachen macht, damit die Menschen erleben, es hat eine Wirkung auf meinem Alltag. Sonst, wenn wir zu lang abstrakt bleiben, also zum Beispiel Bitis, das ist, sind ja, die meisten Angestellten sind ja in der Produktion tätig. Das sind Leute, die nicht sehr gebildet sind, vor allem Frauen, sie kommen aus dem Land, es ist bei den meisten erste industrielle Arbeit, auch das erste Mal, seit sie Angestellte sind und wenn man ihnen kommt, große Managementkonzepte oder das hat nichts mit ihrem Alltag zu tun. Aber wir haben eine Anzahl, wir haben also, wie heißt es, Surveys gemacht, also so
Umfragen
gemacht, was sind die Probleme, die sie in ihrem Alltag finden? Also was sie belastet. Und wir haben versucht, konkret anhand der neuen Gebiete Lösungen zu finden. Zum Beispiel, wir haben gesehen, sehr viele dieser Frauen sind fast alle junge Mütter. Sie haben Schwierigkeiten, wie sie Arbeit und Familie in Gleichgewicht bringen. Und sie haben wenig Ahnung, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollten, weil sie sind nicht mehr am Land, wo sie eben traditionelle Erziehung hatten. Sie sind jetzt in der Stadt und die Umstände sind ganz anders. Und es ist sehr schwer für sie, gute Lösungen zu finden. Also wir haben einen Kurs angeboten über Früherziehung. Ja, wie meine Tochter, die Kinderärztin war, hat mitgemacht und wir haben andere Pädagogen mitgebracht und so weiter. Und einen Tag lang durften alle Frauen, die wollten, auf ihre Arbeitszeit einen pädagogischen Kurs mitmachen, um eben die konkreten Probleme, die sie zu Hause hatten mit den Kindern, etwas besser lösen zu können. Oder wir haben gemerkt, dass sehr viele in Schulden kamen, weil viele sind, zum ersten Mal haben sie ein Gehalt und das scheint ihnen sehr viel Geld zu sein, ja, verglichen mit dem, was sie früher hatten auf dem Land. Und sie können nicht gut mit ihrem Budget umgehen. Und in Vietnam ist es so, wenn man ein Geld von der Bank ausleiht, hat es 9-11% Zinsen. Also die Leute kommen sehr schnell in eine wirklich sehr schwere Lage, wenn sie anfangen, Schulden zu haben. Und wir haben einen Kurs gegeben über Haushaltsbudget. Wie budgetiert man vernünftig für einen Haushalt? Also ganz einfache Sachen, die mit ihrem unmittelbaren Alltag zu tun haben. Oder wir haben auch einen Kurs gegeben über Ernährung und wir haben geschaut, dass die Kantinen im Unternehmen gesünderes Essen geben und so weiter und so weiter. Das heißt, es neben den mehr grundsätzlichen Arbeiten sehr konkrete Projekte, kleine Projekte, wo die Angestellten gemerkt haben, ja, das hilft mir in meinem Alltag und diese Orientierung nach meinem Wohlbefinden ist nicht nur ein leerer Slogan, sondern die Führung, die macht tatsächlich etwas, damit es mir besser geht. Und das hat sehr viel Begeisterung. Wir hatten auch eine Kampagne grüne Umwelt, also das heißt um die Factories, um die Fabriken herum und auch in den Fabriken, mehr Pflanzen, mehr Grün und so weiter und so weiter. Und ein anderes sehr wichtiges Beispiel war ja die Covid-Krise in Vietnam auch, so wie überall. Und das war natürlich für eine Schuhfabrik eine Katastrophe, weil sie haben viele ihre eigenen Geschäfte, gell? Und wo sie ihre eigenen Schuhe verkaufen. Und alle Geschäfte wurden geschlossen und natürlich der Umsatz ist ganz stark runtergegangen. Und als ich mit Cindy, die CEO von Bitis sprach und und habe gesagt, okay, was wird jetzt die Priorität sein in der Covid-Zeit? Sie hat gesagt, meine absolute Priorität ist, wir werden niemand entlassen. Wir sind für 9000 Familien verantwortlich. Wir werden dieser Verantwortung nachgehen. Wir werden niemand entlassen über die Covid-Zeit. Und wenn die Mitarbeiterschaft so etwas hört und sieht, dann wissen die, Glück und Wohlbefinden ist nicht nur so ein leeres Konzept. Das heißt, da ist jemand da, und diese Person, die CEO in dem Fall, nicht wahr, hat das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familie ist wirklich ein Herzensanliegen. Und dann ist so was wie ein GNH-Projekt überzeugend.
Ja, spannend. Also wo du so vom Prozess gesprochen hast, erinnert es mich auch an unsere Herangehensweise mit der Agile Strategy Map, wo wir eben auch gemeinsam eben an der Vision arbeiten und dann gucken, zusammen erarbeiten, was sind das eigentlich für Erfolgsfaktoren, die dahin führen würden oder dahin wirken würden und gemeinsam mit den Leuten das entwickeln und dass das dann natürlich ganz anders getragen wird, als wenn es, sag ich mal, top-down eingeführt wird oder irgendwelche Maßnahmen gleich umgesetzt. Gleichzeitig, als du gesagt hast, vielleicht beides probieren. Ich habe mich gerade gefragt, was wäre, wenn ich jetzt als, sage ich mal, Teamleiter mit 10 Leuten oder auch nur als Teammitglied den Wunsch hätte, ich möchte irgendwo ansetzen, um meine Organisation ganzheitlich mal zu verändern und das Konzept vom Bruttonationalglück erscheint mir wertvoll, sinnhaft. Wär das auch eine Möglichkeit, die denkbar wäre?
Also es ist so, wir haben ja diesen einjährigen Kurs an der Genfer Uni über, also in der Management School über Bruttonationalglück, und da sind zum Teil Leute, die eben aus Unternehmen kommen, die das als ganzes Unternehmen tun wollen, also das, wie zum Beispiel dieses Service Industriel de Genève. Mhm. Und dann ist es eben so, wie ich es dargestellt habe. Aber wir haben auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in Unternehmen sind, die nicht als ganzes Unternehmen das tun wollen. Und dann helfen wir sie eben in ihrem unmittelbaren Umfeld, zum Beispiel als Teamleader, als Manager von einem bestimmten Department, mhm, und so weiter, das umzusetzen. Und das ist durchaus machbar, hat natürlich nicht die gleiche Wirkung. Aber mhm, was es möglich macht, ist, dass so ein Team dann sozusagen, wenn die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemerken, aha, es ist irgendwie anders in diesem Team, ja, die Arbeitsweise anders, die Qualität, mhm, der Beziehung ist anders, es ist mehr Freude an der Arbeit da, mehr Begeisterung, es ist weniger Turnover und so weiter, das kann dann eine gewisse Ansteckung machen und mhm, dann auch Wirkungen haben, was wir auch da in einige von den Unternehmen, die das so gemacht haben, auch gesehen haben, dass dann zum Beispiel im nächsten Jahr dann andere von dem gleichen Unternehmen den Kurs mitgemacht haben, weil die gesagt haben, ja, das möchten wir auch umsetzen können.
Mhm. Ja, okay. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und wir machen gleich einen Schlusspunkt. Ich wollte nochmal zurückschauen. Also wir haben uns ja vor 5 Jahren kennengelernt, als ich dann fertig mit dem Bachelor war und ich irgendwie das Bedürfnis hatte, ich brauche mal eine Auszeit oder auch Zeit für Neuausrichtung. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis an der Uni rumgefragt, gibt es jemand, der irgendwie so eine Art Retreat oder Meditationsseminar kennt? Und dann kam ich über eine Freundin, die Jakova, zum Shandola Retreat in den Schweizer Bergen, das du seit ein paar Jahren leitest, zusammen auch mit deiner Frau, noch mit einer anderen Lama, Lama Irene. Und also du bist ja selber auch sozusagen buddhistischer Lehrer oder Achtsamkeitspraktiker. Bei all den Prozessen, die du begleitest, bei den Erfahrungen, die du gesammelt hast, es hört sich so an, wie wenn irgendwie alles gut läuft immer. Oder wie wenn aus jeder Herausforderung auch eine Chance wird. Aber mich würde auch nochmal interessieren, wo klappt es nicht oder wo bist du auch selbst an Grenzen gestoßen, trotz aller Achtsamkeit, trotz allen Prozessfähigkeiten, Moderationsfähigkeiten, die du schon hast?
Ich bin mir nicht ganz im Klaren, was der Zusammenhang ist. Du hast einerseits gesprochen von den Shondaland-Retreats und von eben unseren Achtsamkeits-Retreats, die mhm, ich tatsächlich als buddhistischer Lehrer mache. Und das ist einerseits meine Tätigkeit. Und dann aber, wenn ich mit Unternehmen oder mit Städten, wir arbeiten ja zum Beispiel auf kantonaler Ebene in Genf und Thurgau über die Idee eines Bruttokantonalglücks einzuführen, das wird natürlich ganz unabhängig von einem religiösen oder spirituellen Ansatz getan, weil die würden das ja nicht akzeptieren können, wenn man da sagt, wenn sie das Gefühl hätten, ich versuche Buddhismus in Unternehmen oder eben in der Stadt zu verbreiten. Ja, das sind also für mich wirklich zwei sehr verschiedene Aspekte meiner Arbeit. Andererseits, ja, ich bin ein buddhistischer Lehrer und ich gebe Retreats seit 20 Jahren jedes Jahr für Leute, die buddhistische Meditation und buddhistische Psychologie und Philosophie lernen wollen. Das ist eine Seite. Und dann gibt es eine ganz andere Seite meiner Arbeit. Und das Eurasia Learning Institute ist ja unkonfessionell und hat und natürlich auch in der Uni, obwohl ich Achtsamkeitstechniken verwende, aber nicht in einem buddhistischen Kontext, sondern wirklich auf wissenschaftlicher Grundlage, neurowissenschaftliche Grundlagen. So, das sind zwei sehr verschiedene, und ich finde es wichtig, auseinanderzuhalten, dass die Leute nicht glauben, wenn sie Bruttonationalglück einführen wollen in ihren Unternehmen, dann heißt es, sie müssen Buddhisten werden. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also, sind zwei sehr interessante Sachen. Ja. Und das war das eine. Und das andere war die Frage nach Schwierigkeiten. Ja, natürlich, wenn man sowas macht, also erst einmal, es gibt Ansätze, die dann überhaupt nicht geschehen. Also ich wurde zum Beispiel eingeladen bei Audi vor ein paar Jahren und ich habe zwei Vorträge gehalten für die Führung von Audi und es ist überhaupt nichts draus entstanden. Es war auch sehr interessant an dem Tag, als ich eingeladen wurde, sie haben so ein großes Festsaal, das heißt Auditorium, und da wurde ich eingeladen, einen Vortrag für die ganze Managers zu geben an zwei Tagen. Und am ersten Tag war das der Tag, wo sie erfahren hatte, dass ihr CEO ins Gefängnis gekommen war wegen diesem Dieselskandal. Also es war ein bisschen schwierig, über Glück zu sprechen. Und das zweite Tag war der Tag, wo die deutsche Mannschaft aus dem WM ausgeschieden wurde. Also ich hatte da wenig Glück. Und ich nehme an, das waren nicht die Hauptgründe, aber auf jeden Fall, es ist nie was draus geworden. Ich habe zwei Vorträge gehalten und ich habe nie mehr von denen gehört. Ja, also das ist ja nicht jedes Mal es zu einem Erfolg wird. Ja? Und, ja. Aber meistens, wenn die Leute dann tatsächlich ernsthaft anfangen, dann wird es gemacht. Und natürlich findet man Probleme. Ja? Und manchmal dauert es sehr lang, bis die Entscheidung fällt. Also bei SIG, es hat 2 Jahre gedauert, bis sie sich entschieden haben, anzufangen. Wir haben 2 Jahre lang sozusagen in Kontakt gewesen und so weiter und das erarbeitet, bis sie gesagt haben, okay, das wollen wir versuchen. Also es ist ja nicht, dass es alles sofort läuft und so. Und wenn man das umsetzt, dann gibt es natürlich Widerstände. Es gibt Leute, die damit nichts anfangen können, die nicht verstehen, warum man das tun soll und so weiter und so weiter. Aber dennoch, ich würde sagen, in allen Organisationen, wo wir zurzeit bis jetzt gearbeitet haben, hat es letzten Endes sehr gute Resultate gebracht.
Tor, vielen Dank für das Gespräch. Es gibt so viele Sachen, die wir noch besprechen könnten. Letzten Endes kannst du noch mal kurz sagen, wenn man Lust hat, mit dir mehr in Kontakt zu kommen oder mit dem BNG-Ansatz, wie kommt man zu dir, wie erreicht man dich, wo sollte man hinklicken?
Ja, also es gibt eben, du hast es schon erwähnt, das Buch, was ich geschrieben habe letztes Jahr, das heißt der Glücksstandard, das ist bei Drömer Verlag erschienen. Wenn man das Buch liest, dann bekommt man schon einen ziemlich guten Eindruck von dem, was Bruttonationalglück ist und wie man das auf verschiedenen Ebenen umsetzen kann. Dann haben wir an der Hochschule Osnabrück ein einjähriges berufsbegleitender Kurs, das heißt die Gestaltungskraft des Glücks. Das findet man auf der Website von der Hochschule Osnabrück unter Weiterbildung. Das sind 4 Modulen von jeweils 4 Tage. Wir haben jetzt die erste Gruppe von etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat jetzt vor einem Monat, 2 Monate abgeschlossen. Und wir werden im nächsten Jahr mit einem neuen Kurs beginnen. Und dann gibt's eben unsere Website. Vielleicht könnt ihr da irgendwie drauf so.
Genau, das verlinke ich hier in den Shownotes.
Ja, und das ist eben Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing und das sind die Kurse und so Veranstaltungen, die wir machen, angegeben. Und die nächste auf Deutsch wird sein am 16. September im Kanton Thurgau. Das ist ein Abend über Bruttonationalglück, weil eben wir haben dem Kanton ein Angebot gemacht oder einen Vorschlag gemacht, Brutto-Kantonalglück umzusetzen. Also wenn Zuhörer aus der Schweiz sind, sie können gern in Clarisseck, Schloss Clarisseck kommen am 16. September, um sich das selber anzuhören. Vielleicht kannst du auch einen Link mitgeben. Ich kann es dir schicken. Mhm.
Vielleicht, also höchstwahrscheinlich wird die Episode erst nach dem 16. Okay. September rausgestrahlt, aber ich kann das trotzdem schon mal über die Kanäle teilen. Ja, ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Ich bin eigentlich seit 2015, als ich das ganze Konzept und auch dich kennengelernt habe, sehr begeistert und so besonders begeistert von dem Überblick, also dass es einfach eine eine Ebene gibt, wo es mich betrifft und individuell und auch, wo ich mich selber schulen und üben kann, eigene Glückskompetenz zu entwickeln und auf mich selbst Acht zu geben und eben dann ganz viele Bedingungen außen, wo man auch hingucken kann. Und ich finde es ganz besonders, dein Engagement, und bin auch sehr inspiriert, dass du in dem Buch eben ganz konkret schreibst, wo und wie du angesetzt hast, das in ein Unternehmen reinzubringen, weil eins meiner Ziele ist auch eben Organisationen zu begleiten, auch Richtung mehr Nachhaltigkeit, in diesen vielen, manchmal gefühlt komplizierten Aspekten, aktiv zu werden und voranzugehen. Deswegen vielen Dank für das Gespräch, Thor, und bis ganz bald.
Ja, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.